Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, Coach, Autorin und Mentoring for Witchy Women. Und heute geht's weiter in der Götterreihe und ich habe diesmal Anne von Wurzelfahrt wieder dabei, weil sie arbeitet mit Kernunos. Und ja, da folgt jetzt der Deep Talk. Viel Spaß damit. Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist.
Hallo.
Magst du dich für diejenigen, die die letzte Folge mit dir nicht gehört haben, dich nochmal gerade vorstellen?
Ja. Also ich bin die Ann, ich komme aus Frankfurt, bin 44 Jahre alt, komme ursprünglich aus Polen und praktiziere eine Mischung aus europäischem Schamanismus, Druidentum, fliegende Hexe, also quasi immer mit einem Bein auf der anderen Seite. Genau, also so keine Schublade, in die man mich stecken kann. Ich sage ja immer Pippi Langstrumpf.
Pippi Langstrumpf war als Kind schon immer mein Rollenvorbild. Ja. Allein, weil sie allein in einem riesigen Haus mit einem Pferd und einem Affen wohnt.
Ja, mega. Ja. Also ich wäre gerne so eine Mischung zwischen Pippi Langstrumpf und Ronja, die Räubertochter.
Oh ja. Oh, ja. Das waren als Kind meine liebsten Bücher auch, ja.
Ja. Das möchte ich demnächst meinem Sohn vorlesen.
Oh ja. Also Ronja Räubertochter sowieso, das könnte ich auch nochmal lesen.
Genau. Weil das kann man selber auch lesen. Ne? Es ist immer schön, wenn du das vorliest, was dir auch Spaß macht.
Genau. Das stimmt. Ja, aber heute reden wir in der Götterreihe über Kernunos, mit dem arbeitest du ja.
Mhm.
Und da ich relativ wenig Berührungspunkte mit ihm bisher hatte, magst du erstmal so ein bisschen ihn vorstellen? Also allgemein, was man vielleicht so liest über ihn oder was wichtig ist und dann auch die Erfahrungen, die du mit ihm gemacht hast. Weil meistens ist es ja so, wenn wir mit Gottheiten arbeiten, sind die Erfahrungen komplett anders als das, was man liest.
Das stimmt. Naja, vor allem der Name Kernunos kommt in erster Linie immer in Verbindung mit dem gehornten Gott, den wir natürlich vor allem in Wicca treffen. Ursprünglich ist das ein gälischer Gott, für den gibt es aber so gut wie keine Nachweise. Also der einzige Nachweis, den wir besitzen, auf dem sein Name aber auch nicht komplett auftaucht, das ist eine Inschrift und ein Bild auf dem, das kann ich gar nicht richtig aussprechen, Nautal Parisiaki Denkmal aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und dann sieht man eine männliche Gottheit mit Hörnern, auf denen zwei Torches draufhängen. Der Name unten drunter ist aber Ernunos. Also der erste Buchstabe fehlt. Ja, und das zweite, was, glaube ich, auch jeder von uns kennt, ist der Gundestrup-Kessel. Obwohl da sich die Menschen mittlerweile auch, also streiten würde ich nicht sagen, aber es wird diskutiert, ist das wirklich Erde dargestellt ist oder ist das vielleicht ein Priester oder ein Schamane, weil natürlich das Geweih auch ein Aspekt eben von einem Schamanen ist und das haben wir auch schon in Gemälden in der Eiszeit gesehen, wo eben praktizierenden Schamaninnen mit zum Teil tierischen Köpfen oder eben mit Geweih dargestellt wurden.
Hat man ja auch bei Höhlenmalereien und so.
Genau,
das ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es über Kernunos weniger Informationen gibt als über Ostara.
Ja.
Und Ostara ist ja bei uns immer noch so eine, in Anführungsstrichen, zweifelhafte Gottheit.
Ja.
als sie ja erstmals von den Krims aufgeschrieben wurde in Mythen und Sagen.
Genau. Ja, also das ist nämlich dieses, wie können wir zum Ursprung dieser Gottheit gehen, wenn wir eigentlich gar keine Inschriften haben? Ja. Er wurde auch zum Teil auch mit dem Dispater verglichen. Und natürlich in späterer Zeit, als die Römer hier in Europa aufgetaucht sind, haben sich die Gottheiten ein bisschen vermischt. Genauso wie mit Nemetona es passiert ist, ne? Oder mit den Matronen, dass sie dann auch schon auf die römische Seite und die Römer haben angefangen, sie auch anzubeten und so weiter. Deshalb, ja, Nachweise haben wir nicht. Wir können nur vieles vermuten und uns vielleicht denken. Und deshalb ist es bei Kinonos hauptsächlich das, was wir erleben, da die eigene Gnosis. Weil du kannst nicht hier, weil bei Hades oder Persephone oder bei Zeus unheimlich viele Sachen nachlesen und dann deine Erlebnisse damit vergleichen oder dich vorher informieren, bevor du was machst, sondern hier ist wirklich sehr viel eigene Praxis und das, was man erfahren hat in dieser Zeit. Ja. Und wenn ich das jetzt betrachte, also nicht heute, sondern jetzt die letzte Zeit sowieso schon, dann war der ja schon bei mir, als ich ein Kind war. Allerdings auch durch die christliche Erziehung und ja, so eine engstirnige Familiensichtweise hatte ich später irgendwann ein bisschen Angst davor, weil ich war viel alleine, schon in so einem Alter von 5, 4, 5, 6 und später bin ich sehr viel auch unterwegs zum Stall gewesen und viel in der Natur. Und er hat sich mir manchmal gezeigt. Denke ich gerade?
Nee, ich höre dich noch, weil dein Bild ist irgendwie
Okay.
schwarz-weiß geworden.
Okay.
Das sieht sehr stylisch aus.
Ja, super. Okay, also genau, also der hat mich schon seit immer begleitet und ich hatte auch sein Bild immer in meinem Hinterkopf. Der ist aber dann mit der Zeit ein bisschen verschwommen, bis er irgendwann wieder aufgetaucht ist. Als er nach 35 Jahren gesagt hat, so Mädchen. Im Übrigen wollte ich mal sagen, ich bin da. ich erinnere mich auch, dass ich als Kind eine Serie sehr gerne geschaut habe. Und das war Robin von Sherwood, hieß das. Und dort, bitte?
Diese Anime-Serie?
Nee, nee, das ist eine richtige Serie und die ist aus den 80ern, glaube ich. Das ist eine ganz alte.
Es gab auch eine Robin Hood, ich war immer Robin Hood-Fan. Es gab da auch eine Anime-Serie von.
Ja, das stimmt.
Die habe ich geliebt.
Ja, die habe ich auch gesehen. Allerdings da schon aus anderen Gründen, weil mir die Geschichte gefallen hat. Und da war Robin aus Sherwood, habe ich nur geschaut, weil dort immer der Herne aufgetaucht ist. Und der Herne ist ja auch der mit dem Geweih und mit dem Hirschkopf. Und ich habe nur auf die Szenen gewartet. Wenn die Szene vorbei war, bin ich dann wieder gegangen. Also das war schon immer so eine extreme Anziehung. Ja, und die Bilder haben zu mir gesprochen. Und natürlich, im Christlichen alles, was Hörner hat, ist Teufel. Ja, und somit habe ich das, habe mich irgendwann verschlossen.
Eben Kernunos ist
Ja.
ja ein, also alle Gottheiten, die Hörner haben, sind ja im Zuge der Christianisierung zu Satan, Teufel, sonst was.
Genau.
Und im Endeffekt
Ja.
einfach nur unterschiedliche, ja, Ursprungsgötter sozusagen.
Genau. Und er ist ja auch so eine sehr uralte Gottheit und geht vermutlich zurück einfach auf einen ursprünglichen Naturenergie, die einfach auch mit dem Schamanischen, mit den Reisen in die Anderswelt und in die Unterwelt verbunden ist. Ja. Ja, und dann vor ein paar Jahren habe wieder mal eine Serie geguckt, die in Frankreich stattfindet, ja, da wo die gälischen Menschen früher gelebt haben. So, meine Kamera macht heute lustige Sachen.
Mikro läuft, das ist wichtig für einen Podcast.
und auch in dieser Serie kam er vor. Und ich habe das gar nicht erwartet. Dann erschien er auf dem Bildschirm und dann hatte ich das Bedürfnis, danach jetzt zu googeln, was ist das jetzt eigentlich? Warum erscheint er immer wieder? Warum sehe ich den immer wieder? Warum habe ich auch so einen Drang, mich über die Kelten zu informieren? Und also die Druiden haben mich schon als Kind fasziniert und die ganze Geschichte mit Baum und Naturmagie und so, das als Kind fand ich das auch ganz, ganz spannend. Ja, dann habe ich das angegeben und dann habe ich gelesen Kenonos und auf einmal war das so wie so ein Schleier, der plötzlich abgefallen ist.
Er hat
Ja.
dich also auch mit dem Zaunpfahl erschlagen, so ein
Ja.
bisschen.
Sowas in der Art, ja.
Hat Ganesha ja bei mir gemacht. Ich habe ihn auch immer in TV-Serien dann irgendwo plötzlich gesehen. Da habe ich so, jetzt hole ich mir mal eine Statue von ihm.
Ja.
Danach war es auch so, oh Gott, das alles ergibt Sinn.
Genau. Und dann, das war nämlich das, was wir auch immer sagen, wenn du magisch arbeiten möchtest, fange nicht erst mit Gottheiten an. Bei mir war die Gottheit, die mich dazu gebracht hat, jetzt wirklich den Weg wieder zu gehen. Ja.
Wie arbeitest du mit ihm, beziehungsweise wie jetzt, so erlebst du ihn?
Ich erlebe ihn so, dass also er ist unheimlich riesig. Es ist eine sehr ursprüngliche Energie. Also er kommt nicht und redet mit mir in schönen Versen, sondern es ist mehr eine telepathische Verbindung. Also er redet kaum. Er erscheint aber und du spürst das in jedem Knochen oder in jeder Zelle. Das ist deswegen, irgendjemand hat mir mal gesagt, haben wir so ausgetauscht und die Person hat gesagt, ja, wenn du gar nicht weißt, wer er ist und ihn triffst und vor allem auch zum Beispiel in der Natur, der kann dich überrollen. Ja, also er ist auch sehr beschützend. Das ist eine so ein bisschen väterliche Energie, aber kann einen auch richtig auf die Finger hauen und auch einen wirklich umhauen, wenn du nicht erwartest, was für Energiewelle dann kommt. Es ist nicht sehr sanft, dennoch sehr beschützend und lehrend. Also er hat mir sehr viele Sachen gezeigt und er hat mich auf dem schamanischen Weg sehr stark unterstützt am Anfang, beziehungsweise tut es immer noch. Und er ist eben die Verbindung zu der Anderswelt. Auch so, das verbindet mich nicht mit den modernen schamanischen Praktiken, sondern eben mit den ursprünglichen von früher. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da sogar die Eiszeit noch mit Rolle spielt.
Kann gut sein. Also bei sehr vielen, gerade den alten Gottheiten, habe ich immer das Gefühl, dass die eigentlich noch viel älter sind als halt die ersten Aufzeichnungen von ihnen.
Ja.
Weil so bestimmte Gottheiten, die haben, also ich denke an Hekate da gerade, die hat halt einfach eine Power.
Ja.
Und ich habe es auch von vielen anderen gehört, die halt mit in Anführungszeichen jüngeren Gottheiten und sehr alten Gottheiten arbeiten. Und durch die Bank weg sagt jeder, je älter die Gottheiten sind, desto mehr Wumms haben die einfach.
Genau, das Gefühl habe ich auch, das stimmt. So ähnlich zum Beispiel habe ich auch die Maria erlebt, wo alle sagen, ah, sie ist so eine sanfte und so schöne. Also sie kam bei mir mit dem Vorschlaghammer.
Ich denke mittlerweile insgesamt so alle in Anführungszeichen Muttergottheiten, die halt irgendwie für die Mutter stehen. Du bist selbst Mama.
Ja.
Ja, also jede Mama, die ich kenne, das ist ja sanft lieb und dann, das funktioniert aber nicht auf Dauer, weil Kinder sind manchmal
Genau.
echte Arschlöcher. Ja?
Ja. Das stimmt,
Und
ja.
da muss man manchmal einfach dann
Auf den
halt
Tisch hauen.
auf den Tisch schauen, genau.
Genau, ja.
Und deswegen, ich glaube, es gibt keine. Ging mein Licht aus. Das machst du halt öfters, obwohl es am Strom hängt. Wo war ich jetzt dran? Achso, die Muttergottheiten, vor allen Dingen, die sind ja auch wieder mal sehr, sehr alt. Und ich glaube, mir kommen sie meistens so vor wie dieses: Ich habe keine Nerven mehr für euch Jungspunde hier.
Ja.
Also, und
Genau.
mir kommen sie immer vor, so als hätten die die wenigste Geduld von allen.
Ja. Ja, schon. Der hat kein Notus auch mehr Geduld als sie. Hat ja ewig gedauert, bis ich endlich gesagt habe, oh. Ich erkenne dich an und ja, ich mache jetzt. Ich gehe jetzt den Weg, den du mir zeigst. Ja, das war, ja. Ich hatte das Gefühl, dass als ich dann nach ihm gegoogelt habe, dass er so gemacht hat, so, oh, endlich. Endlich hat sie es kapiert. Also, ja, also natürlich, die Zeit ist dann anders und manchmal denke ich, dass die Gottheiten sehen auch den Zeitverlauf anders als wir, weil wir jetzt schon so alt sind. Aber trotzdem, manchmal ist wirklich die Geduld auch zu Ende, ja.
Ich glaube ja immer, für die ist so ein Menschenleben nur ein Wimpernschlag in dem Sinne.
Ja.
Aber wahrscheinlich, ich bin auch nicht immer die geduldigste und
Was ist das? Kann man das essen?
wo finde ich das?
Ja.
Aber so, wenn ich auch bei mir an einige Gottheiten denke, dann denke ich auch so, alter Schwede, was hattet ihr eine Geduld mit mir?
Genau.
So, ich hätte zwischenzeitlich gedacht, ey, ich habe keinen Bock mehr. Sieh zu, wie du allein fertig kommst.
Ja.
Ja, das ist in dem Sinne dann auch das Schöne an, ich glaube, allen Gottheiten, dass sie dann, solange man nicht totale Scheiße baut, sie halt trotzdem sich weiter die Mühe geben, uns zu kontaktieren.
Genau.
Und wie Arbeit, also ziehst du Kernunos regelmäßig in deine Arbeit mit ein oder nutzt du ihn nur, wenn du zum Beispiel schamanisch reist oder einfach als Lehrer, der zwischenzeitlich mal auftaucht?
Genau, also es ist jetzt nicht so, dass ich in jeden Tag aktiv einbinde, aber ich habe eine tägliche kurze Praxis. Ich habe mich ihm geweiht. Letztes Jahr und ich finde, das ist ja ein sehr wichtiger Aspekt, dass wenn man sich dann so öffnet und verbindet, dann die Regelmäßigkeit ist schon notwendig. Das heißt, es wird täglich kurz geredet, Kerze angezündet, dann regelmäßige Opfergabe als Räucherung oder mal was aus der Natur und genau, also ich wende mich an ihn, wenn ich eben so einen Lehrerrat brauche, auch bei manchen Ritualen oder Zaubern. Und also es gibt nicht so, dass ich dann wirklich was Bestimmtes mache, sondern wenn ich spüre, das ist ja der Moment, wo ich ihn einbeziehen möchte, dann frage ich ihn. Und natürlich mache ich das auch so, dass ich den, ohne was zu wollen, anreise und mit ihm in Verbindung bleibe. Weil das muss ja in beide Richtungen funktionieren. Und wo ich natürlich ihn sehr stark spüre und sich mit ihm verbinde, ist die Natur. Weil durch das Ursprüngliche in der Wohnung am Altar natürlich ist die Verbindung da. Aber wenn ich im Wald bin oder in meinem Hain, da ist er am ehesten total präsent, dass man das auch körperlich fast sieht. Ja.
Erscheint auch
Und
manchmal als Hirsch, weil ich habe auch von vielen gehört, die hatten 2019 hatten wir ein Hexenfest. Da waren einige bei, die mit ihm gearbeitet haben und da ging es, da hinten steht er. Und ich habe ihn nicht gesehen. Und dann ging es von ihm, ja, der ist in seiner Hirschgestalt da.
nee, der ist bei mir immer in der körperlichen Gestalt mit Hörner. So habe ich ihn von Anfang an wahrgenommen. Und wenn ich zu ihm reise, er hat ja seinen eigenen Wald. Und zum Beispiel, als wir die Arbeitsgruppe Canoodles auf dem Hexenkessel gemacht haben, dann habe ich auch für die TeilnehmerInnen so eine Reise zu dem Urwald, zu ihm gemacht. Und er stand schon immer dann am Rand in dieser riesigen menschlichen Gestalt. Und ich erlebe den eigentlich nie anders. Also als Hirsch war der noch nie da.
Was ist es so, was du irgendwo dann mal aufgeschnappt hast, über ihn gelesen hast oder von anderen gehört hast, wo du sagst, nee, kann ich so überhaupt nicht unterschreiben?
Diese abgespeckte Darstellung als die männliche Energie, die mit Sexfruchtbarkeit und Fortpflanzung hauptsächlich assoziiert wird. Ja, also dieses, da ist die Göttin, da ist der Gott und der Gott ist der Kenonos. Und auch eben diese sehr nur auf das körperliche, sexuelle beschnittene Darstellung, weil das ist ein der Aspekte, aber das ist so viel mehr dahinter. Nur kaum jemand spricht darüber. Also er wird hauptsächlich eben damit und mit Reichtum assoziiert und viel und auch mit der Natur. Aber das ist noch nicht alles. Es ist eben
Kommt vielleicht auch davon eben von dieser Verteufelung, die er erlebt hat. Weil da so das meiste, was man dann ja gelesen hat, ist, dass das Hexen dann eben mit in dem Sinne im Teufel mit dem Gehörnten ja Sex haben. Und was anderes wird, wurde dann ja irgendwie nachher nicht mehr so richtig überliefert.
Ja, ist ja aber auch im Dekanischen trotzdem weiterhin so. Na, das ist dann diese ganz klare Position als der männliche Counterpart von der Göttin ist. Ja, und dann, und ich finde, das sind so viele andere, das ist bin der Zwiebel, wenn du anfängst, die auseinander zu machen, dann kommen verschiedene, also das ist ja, er ist auch ein Schamane, auch eine Art Priester und eben diese Vaterfigur, ja, männliche Energie, aber auch dieses animalische, das ursprüngliche tierische und auch der Aspekt der Unterwelt und der Sohn von der Danu, also auch einer der ersten Gottheiten. Und im Keltischen sitzt er auch unten an dem Brunnen der Weisheit und beschützt den Brunnen mit seinen 5 Tieren, die zu ihm gehören. Und
Das ist, glaube ich, ja auch die bekannteste Darstellung mittlerweile von ihm, wie der da sitzt und diese ganzen Tiere um ihn sind.
ja, das ist das auf dem Gundestrup-Kaldron, aber die Tiere, die ihn begleiten, sind nicht unbedingt auf diesem Bild drauf. Der hat einen Hirsch, einen Adler, einen Lachs, einen Warte, Moment, wie heißt dieses Tier auf Deutsch? Blackbird. Ich. Also die Amsel, der Hirsch, die Eule, der Adler und der Lachs. Und da ist
Lachs
so
hatte ich
eine.
nicht gerechnet.
Ja, Lachs ist ja auch bei den Kelten das Tier, was die allerhöchste Weisheit in sich trägt. Es gibt so einen Teich, in dem der Lachs oder die Lachse schwimmen, und der Teich ist bewachsen rundum von 9 Haselnüssen. Da haben wir da die magische Zahl 3. Und die Haselnüsse sind die Bäume der Weisheit. Die Haselnüsse fallen ins Wasser, der Lachs wird gegessen, und derjenige, der diesen Lachs gegessen hat, erreicht die volle Weisheit, die größte Weisheit auf der ganzen Welt. Und Lachs gehört zu den ältesten Tieren. Also die 5, die ich abgezählt habe, sind eben die ältesten. Und der Lachs, wird gesagt, ist der älteste von den der Alten. Deshalb ist er so weise.
Richtig spannend. Vor allem auch da kommt mir direkt dann wieder im Christentum die Geschichte aus dem Paradies, wo es dann halt eine Frucht war, die dann die höchste Weisheit einbrachte und da dann eben verboten war.
Ja.
Sehr spannend.
Ja.
Sehr spannend. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss unbedingt jeder über ihn wissen?
Ja, jeder sollte ihn wissen. Jeder sollte ihn einfach kennenlernen. Einfach tatsächlich selbst erfahren und die Kraft und die Güte dieser Urkraft erfahren, wo noch nichts durch, das ist so ein, ich kann das gar nicht mit Wörtern beschreiben, so eine tiefe Weisheit. Richtig tiefe Weisheit, also wie man sich vorstellt, dass man am Feuer mit so einem älteren Herr sitzt, der einfach so viel gesehen hat und so viel auch spirituell erfahren hat, dass sich so zurücklehnt und jedes Wort, was er sagt, ist so auf den Punkt genau. Und daraus man so viel lernen kann. Und deshalb habe ich dann irgendwann entschieden, mich ihm zu weihen, weil er hat mir so viel gezeigt und mir so viel gelehrt, dass das für mich ein Schritt war, um ihm nochmal die Verbindung aufzubauen und Dankbarkeit zu zeigen und zu sagen, hey, also ich glaube, wir sind einfach verbunden. Und er kam auch auf mich zu nachts im Traum und hat mir dann eine Botschaft hinterlassen, die dann einfach diese Thematik bestätigt hat.
Ich mag es ja mal, wenn sie im Traum dann irgendwie mit uns reden und man aufwacht und
Ja.
dann so Gewissheit dann über Dinge hat.
Ja, vor allem ich träume eigentlich nicht so viel. Gut, seitdem ich meine schamanische Ausbildung im September angefangen habe, träume ich viel mehr als früher. Und deswegen, wenn ich schon was geträumt habe, dann wusste ich, okay, das ist jetzt wichtig. Ja.
Ich träume meistens nur noch von Dingen, die dann, wenn ich sie dann analysiere, dann auf irgendwelche Themen, die ich in der Schattenarbeit bearbeiten darf.
Ja.
Also in den letzten 2 Jahren, jeder Traum, wenn ich dann mal einen Traum hatte, das waren immer welche, wo ich entweder morgens so richtig aufwachte, so, was war das für eine Scheiße? Und in dem Moment, wo ich mit jemandem drüber gesprochen habe, ging es dann, oh mein Gott, das ist das und das Thema, was ich mit der und der Person habe. Das muss ich mir aufschreiben, da muss ich dran arbeiten.
Ja, aber Schattenarbeit ist ja auch dein
Ja,
Hauptthema quasi, ne? Das
genau.
ist dann passt das einfach, ja,
Genau.
was dann kommt, ja. Ich kriege meist Botschaften von meinen Spirits oder eben von ihm im Traum. Der ist der Einzige, der im Traum auftaucht.
Ich glaube, in Träumen haben sie es bei mir aufgegeben, weil ich die ganz absurden Dinge, die merke ich mir. Weil die halt einfach so abgedreht sind, dass ich dann jedes Mal denke, so, wo kommt das jetzt her? Aber so mit Botschaften und sowas, bei mir haben sie Wege gefunden, wie ich die schneller kriege.
Ja.
So diese Nacht, wenn die aufwacht, hat die eh wieder vergessen, was wir der gesagt
Ja.
haben. Yes.
Ja, und bei mir ist, glaube ich, einfacher über den Traum, weil wenn ich dann irgendwelche Zeichen bekomme, dann muss das ja 35 Jahre dauern, bis ich gecheckt habe. Also. Ja, bis da der ganze Zaun angeflogen kommt und du denkst, okay, ich hätte das vielleicht schon früher sehen sollen.
Ja.
Ja.
Naja. Ja, ich finde es gerade bei dieser Götterreihe super spannend. Ich glaube, die einzige, über die ich wirklich, vor allem allein im Gespräch komme, kann man ja immer noch mal mehr erzählen mit mehreren Leuten, war Hekate, wo ich wirklich mehr Inhalt zu hatte, weil es da halt auch geschichtlich super viel zu erzählen gab. Aber so gerade je weniger man über Gottheiten schriftlich weiß, vor allen Dingen, ich meine, die Griechen sind da ja ganz vorne mit, die haben ja die komplette Familiengeschichte von allen.
Genau.
Aber ich hatte mit der angefangen und mit allen anderen Gottheiten hänge ich da, ich so, das geht doch nicht. Warum habe ich bei Hekate fast eine Stunde gesprochen und warum hier nur 13 Minuten? Das geht nicht.
Ja, aber ja, das ist ja das Ding, dass ja entweder Erfahren wir das selbst oder nicht? Und wenn es nicht runtergeschrieben wurde früher. Viele Menschen zweifeln, glaube ich, auch an den Überlieferungen oder an den Dingen, die sie erleben, weil es wird natürlich gesagt, du sollst dein Wunschdenken von dem, was du erlebst, unterscheiden können. Und wenn man dann schon mehr magisch arbeitet und natürlich den Namen immer wieder gehört hat, ja, weil ist klar, Kernunos, auch wenn wir über ihn am wenigsten wissen, jeder hat, glaube ich, den Namen schon mal gehört, auch wenn er damit nicht gearbeitet hat. Und dann wird dieses Wunschdenken, ihn so zu erleben, wie die anderen Leute sagen, sehr stark. Und oft hören wir auch den Satz, du musst dein Ego ausschalten, um das richtig zu erleben. Und dann, glaube ich, ist schwierig, es irgendwie für sich wirklich auszumachen, ob das, was ich gerade erlebe, tatsächlich diese Gottheit ist oder ist das das, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Und deshalb ist, glaube ich, der Weg, den ich gegangen bin, ganz klar, weil ich gar nicht wusste, wer das ist. Und er war immer da. Ja. Und trotzdem finde ich, dass jeder, der sich dafür interessiert, sollte ihn einfach mal anreisen und schauen, was sich zeigt. Ich habe für mein Novizenprogramm sehr viel darüber auch, also sehr viel darüber geschrieben und habe auch zu diesem Thema recherchiert. Und tatsächlich findest du auf Deutsch gar nichts, also so gut wie nichts über ihn und auf Englisch auch sehr wenig. Und es gibt so ein Buch von jemand, der auch, ich glaube ich, ein Wicca-Praktitioner ist, der hatte geschrieben mit der Horned God of the Witches.
Buchtitel sagt mir was, ja.
Genau. Und da ist auch eine ganz kleine Anmerkung über ihn. Also ist auch nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte, zum Beispiel. Und ich finde, man könnte auch viel mehr sagen, auch was Rituale angeht oder Anrufungen und sein Wesen. Und was auch wichtig ist, was ich sehe, dass man nicht vergisst, dass es Unterschied gibt, ob die gehörnt sind oder ob die, jetzt habe ich wieder englisches Kopf, Wort im Kopf, ob die Geweih haben. Also, weil viele sagen gehörnt, aber er ist ja nicht gehörnt, er ist eigentlich, er trägt ein Geweih und ein Gehörnter hat wieder eine andere Energie. Weil alleine, wenn man sich die zwei Tiere gegenüberstehen lässt, also ein Bulle, von einer Kuh, der Bulle und ein Hirsch, sind zwei andere Wesen und wirken auch anders.
Stimmt.
Ja, und dann wird er auch immer ein bisschen mit dem Pan vermischt und mit dem Herne und mit dem Freyr. Und ich finde, mit Freyr hat er jetzt noch am meisten Ähnlichkeiten. Freyr ist ja auch so ein Naturgott im Nordischen. Genau, sage ich nichts mehr, weil ich habe keine Ahnung, wer genau Freyr ist. Ich möchte hier nichts, keine falschen Tatsachen verbreiten, aber tatsächlich werden sie sehr oft miteinander dargestellt oder verglichen, aber trotzdem, jeder von denen steht für sich alleine da. Ne?
Neben dem, dass er mit Pan verglichen wird, das habe ich auch sehr oft gehört. Aber
Ja.
im Prinzip, das ist es, Pan ist in dem Sinne gehörnt. Er hat eigentlich, wenn man, er hat oder in den meisten Darstellungen kein Geweih,
Genau.
sondern ich, bei den Sternzeichen sage ich ja immer liebevoll Hornvieh. Ich habe aber ja
Ja.
auch, ich habe ja bei mir einen Steinbock im Mond, deswegen ich gehöre auch zu dem Hornvieh. Aber das ist, ja, so dieses Geweih verbinde ich auch immer eher wie eine Art Krone
Ja.
direkt und halt das Horn halt wirklich eher dann die Durchsetzungskraft
Ja,
und die
genau.
Stärke da.
Ja, und das ist ja dieses, wir haben in der Eiszeit schon Figuren gehabt, die eben das Gehörnte darstellen, nicht Gehörnte, das
Vorbei.
Geweih, ne? Also in In Spanien aus dem Neolithikum, in Indien aus Mesolithikum und der Bronzezeit gibt es Darstellungen von geweihten Gottheiten, und aus der Bronzezeit gibt es ein Bild, wo auch eben die Schlange dabei ist. Ja, also
Mich
das.
hat insgesamt, gibt es überhaupt irgendeine Darstellung von einem Gott, jetzt mit Ausnahme von Pan, wo es wirklich Horn ist anstatt Geweih?
Ja, gibt es. Aber ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt.
Weil ich kenne hauptsächlich wirklich jegliche Darstellungen. Eben mit einem Geweih, wo man dann halt einfach der Gehörnte sagt. Oder ein gehörnter Gott, in dem Sinne halt umgangssprachlich. Aber genau, eigentlich ist
Ja.
ein Unterschied dabei.
Es gibt im Deutschen ein Buch, wo man ein bisschen über den Kenonus erfahren kann, von der Henry Eilenstein. Sagt dir der Name was? Der hat unheimlich viele Bücher geschrieben über Nornen, über nordischen Schamanismus, über Kenonus, über, was, keine Ahnung, es gibt, glaube ich, 20, 30 Bücher von dem. Die sind alle gleich. Und er hat den,
Auch super schlecht im Merken von Namen, deswegen.
okay.
Ich sage, nur weil ich einen Namen nicht kenne, heißt es nicht, dass ich nicht vielleicht sogar ein Buch von dem irgendwo liegen habe.
Das kann sein, ja, genau. Und er hat den Kessel von, also den Kundestrup-Kessel analysiert. Es gibt da ein paar Unstimmigkeiten, was Daten angeht. Also man muss das etwas mit Vorsicht genießen. Also beziehungsweise jetzt nicht Vorsicht, aber man soll, wenn man das liest, muss man sich ein bisschen also ein bisschen wissen, dass okay, nicht alle Daten stimmen überein. Aber er hat ja auch da geschrieben, dass die Darstellung auch eventuell einfach ein Kenonus-Priester sein kann. Er muss nicht unbedingt er selber sein.
Oder könnte auch einfach ein Schamane sein.
Oder könnte einfach ein Schamane sein, genau.
Das ist auch spannend, weil es auch wieder zeigen würde,
Deshalb ist es ja,
warum es so
ja.
wenig auch über ihn gibt, geschrieben. Weil es vielleicht gar kein Gott ist.
Ja.
Oder im Ursprung keiner war und halt dadurch, dass viele aber mittlerweile an ihn glauben, dass er dadurch sich materialisiert hat.
Ja, oder es ist so, dass dann diese Kraft der Natur, weil ich finde, der ist so ein bisschen so eine Urgewalt. Das heißt, die Urgewalt wurde von den Schamanen, das machen wir ja bis heute. Ja, wir haben bis heute sind die Naturkräfte eigentlich die Gottheiten. Feuer, Wasser, die Winde, die vier Richtungen, der Himmel, die Erde und so weiter. Und das kann ich mir vorstellen, dass es einfach diese natürliche Urgewalt war und der Schamane dann quasi die Darstellung so irgendwann aufgebaut hat, oder die Schamanen. Und im traditionellen Schamanismus werden oft sehr kraftvolle Kopfstücke getragen mit Federn, und im sibirischen Schamanismus zum Beispiel nach bestimmten Initiationen, wenn du jemand bist, der auch mit Unterwelt und den negativen Geistern zu tun hast, du auch Hörner oder Geweih an dein Kopfstück bekommst. Ja, und das kann sein, dass es sich so entwickelt hat.
Also,
Und er zeigt sich mir auch so, aber
zeigen da
ja.
der Kopfschmuck praktisch in gewisser Weise auch, da hat gezeigt, wenn man, oder auch zeigt heute noch, womit die Person genau arbeitet, wofür sie genau Schamane ist.
Genau, also mein Kopfstück ist noch nicht so weit. Es ist gerade erst. So, also damit werden die Augen verdeckt.
Ja.
Das sieht man an die
Ihr könnt es
Stirn.
jetzt alle leider nicht sehen.
Genau. Das trägt man dann so. Und hier kommen Federn an.
Ah,
Die habe
ja.
ich vorbereitet, sind aber noch nicht drauf gemacht. Richtig. Und das geht ja darum, dass der Schamane kraftvoll, stark und ja, gefährlich aussieht, um Extraktionen durchzuführen oder mit negativen Spirits zu agieren und so weiter. Und damals, wenn ich denke, kann ich mir auch so vorstellen, wenn ich dann auch so meine Praxis sehe, wenn du in die Anderswelt gereist bist und du müsstest noch so einen kräftigen Bison-Spirit davon überzeugen, dass er jetzt sein Leben geben soll für das Volk, da muss man auch kraftvoll aussehen.
Das stimmt. Das stimmt. Und ich könnte mir auch in gewisser Weise vorstellen, dass es zum Schutz dient. Weil man hört ja heute auch so bei schamanischen Reisen und Co., wenn dich irgendeine Wesenheit nach deinem Namen fragt, du sollst nicht deinen richtigen Namen nennen und so Sachen.
Genau.
Und das macht für mich dann auch Sinn, dass man eigentlich die Person nicht wirklich sieht, dass man nicht weiß, wie die Person aussieht. Und deswegen, ja, irgendwie, wir kennen es ja auch, jetzt egal, ob es Barbaren oder Vikings von Filmen sind, ich habe von jemandem, der sich damit sehr beschäftigt, gesagt bekommen, die hätten, was das Make-up praktisch von den Schamanen angeht, wären die sehr originalgetreu gewesen an dem, was wir darüber wissen. Und auch da, die sind halt, eigentlich kann man kein Gesicht sehen, weil es ist entweder komplett
Ja.
angemalt oder komplett verdeckt.
Genau. Und in dieser Tradition, in der ich jetzt lerne, haben wir ein ganzes Kostüm. Also auch langen Mantel. Und da werden verschiedene Aspekte dran genäht. Und es wird gesagt, du musst dein wahres Ich verdecken, um in der Anderswelt agieren zu können, ohne dass es für dich gefährlich wird.
Ich kenne es auch als den
So.
sogenannten Reisemantel.
Ja. Ja, genau. Oder wenn du jetzt als keine Schamanin, als Hexe auch vielleicht deine Ritualkleidung anhast, die anders ist als die, die du im Alltag trägst, um dann eine bestimmte Form anzunehmen. Ne?
Ja, man spielt ja doch auch gerade, wer sich schon mal rituell bemalt hat für Zauber oder Jahreskreisfest, man weiß einfach, dass man damit einen ganz anderen, in dem Sinne psychologisch gesehen, einen Archetyp von sich weckt.
Ja.
Dass da halt auch, ist auch was in meinen Ritualen wunderbar mit spielen kann.
Richtig. Und ich finde, dass das auch so, also einfach so ist, wenn ich die Sachen anhabe, bin ich jemand anders. Und die nehmen mir auch manchmal vielleicht Unsicherheit. Also meine Lehrerin, die jetzt seit 15 Jahren schamanisch praktiziert, sagt manchmal, wenn sie zu so einer Extraktion fährt, wenn sie im Auto sitzt, hat auch sie immer noch manchmal so einen Gedanken, eine Unsicherheit oder irgendwie so ein, ne, schneller Herzschlag. Und dann zieht sie ihre Ritualkleidung an und dann ist es vorbei, weil sie dann in diese Rolle geht. Dann ist sie nicht mehr Karen, dann ist sie Sophia, so, ne? Und die Schamanin Sophia. Und dann verändert sich das. Und ich denke, dass es genauso damals schon bei den ersten Schamanen war. Ja, dass sie dann andere Form angenommen haben und mit den Kostümen
Ja, ein bisschen auch
oder
die
mit den,
Berufskleidung, so wir kennen
ja.
von Ärzten. Im Krankenhaus tragen sie einen weißen Kittel, da weiß man, sie sind der Arzt.
Genau.
Und daheim laufen sie im Jogginganzug rum, da würde man nicht erkennen, dass sie ein Arzt sind.
Richtig.
Oder Ärztin.
Ja.
Genau. Ja, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast
Sehr
und
gerne.
wieder hier warst und ein bisschen über Kenonos erzählt hast.
Gerne.
Genau. Und
Immer.
ich gehe davon aus, dass wir uns irgendwann wieder im Podcast treffen.
Ich freue mich, dass ich schon das zweite Mal bei dir sein durfte. Das ist immer sehr angenehm.
Ebenso. Das war der Deep Talk mit Ann über Canonos. Wie üblich hoffe ich, dass ihr ganz viel Neues gelernt habt. Und ja, gerade weil es über Canonos halt sehr, sehr wenig schriftlich gibt, dass ihr hier ein paar Einblicke bekommen habt. Wenn ihr selbst mit ihm arbeitet, schreibt mir doch gerne bei Insta unter den entsprechenden Post, wie ja, eure Erfahrungen mit ihm einfach sind. Und wie üblich hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören bei Wild & Witchy. Und bis dahin, sei geweiht.